Es ist Montag, der 15.3.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was bewegt uns? Und das kann sie mir sagen. Sie war ein paar Tage nicht da. Wir alle haben sie sehr vermisst. Ich zuvorderst. Guten Morgen, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, wir sind ja jetzt so nett und liefern immer das Datum mit. Ich wollte jetzt eigentlich die Jahreszahl, also 2021, nicht sagen, aber du wiest mich zu Recht auf eine Sache hin.
Es fühlt sich einfach an, als hätten wir noch 2020.
Ja.
Nichts hat sich verändert.
Nein.
Es gibt einen Impfstoff, zu dem wir alle keinen Zugang haben. Es ist einfach egal.
Ja, es ist der März 2021. Die Wahl der Mittel sind so ziemlich exakt dieselben, wie wir es, richtig? Aber was sollen wir sagen? Italien geht heute in den dritten Lockdown. Wir werden bald folgen. Die Inzidenzen steigen. Und wenn bei 100 diese Notbremse greift, dann, ja, da können wir uns ja von dieser herrlichen Lockerheit, die wir jetzt seit ein paar Tagen haben, ja schon wieder verabschieden. Ne, schade, dabei wollten wir beide doch noch einen Termin machen bei Saturn Hansa, um da 20 Minuten dann irgendwo, ja. Heißt es eigentlich, ich glaube, es heißt schon seit 20 Jahren nicht mehr Saturn Hansa, ne?
Ich habe mich gerade auch gewundert, wovon du sprichst.
Ja, ja, ich bin irgendwie nie so wirklich vom Dortmunder Westen Hellweg weggekommen. Für mich ist es immer noch 1992. Naja, komm.
Die Schlagzeile des Tages.
Beziehungsweise das Titelblatt des Tages kommt von der Taz. Man sieht Armin Laschet, der etwas ratlos sich die Augen reibt und darüber steht, erster Test negativ. Das gefällt mir sehr gut. Ansonsten, klar, das Thema des Tages sind die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz.
Vielleicht die Bundesländer mit dem Bindestrich.
Richtig, wie wir gelernt
wurde
haben.
Wurde immer wieder betont.
Ja, das Erste, was wir feststellen, ist, in Pandemiezeiten fehlen diese wunderbaren Bilder aus den Wahllokalen, wenn die Ergebnisse verkündet werden und dann irgendwelche Menschen mit Krawatten und kurzärmeligen Hemden an Stehtischen, die dann die Arme hochreißen und jubeln.
Die Luftballons, ja.
Die Luftballons, ja.
Nichts, nichts.
Ja. Ja, stattdessen haben wir natürlich ganz viel, wahrscheinlich die Bundesländer, zumindest die Westdeutschen, mit den schrecklichsten Idiomen, mit Begriffen wie Maskenaffäre, ja, ist richtig, ne? Und da müssen wir sehen, wie wir die Ergebnisse jetzt mal, müssen wir alles jetzt mal sondieren. Das ist ja wirklich, also muss man ja sagen, für Freunde der deutschen Sprache war das ein wirklich anspruchsvolles Wochenende. Es war schwierig, muss man einfach sagen.
Ja, ich konnte sie alle nicht ernst nehmen.
Ja. Naja, und womit sich jetzt, um da mal wieder mal mit den Worten von Jörg Schönborn zu sprechen, auf die Sachebene zurückzukehren, es war kein gutes Wochenende für die CDU. Die CDU ist für viele der Verlierer dieses Wochenendes. Der Spiegel titelt Union in der Krise, es brennt. Und ja klar, es geht jetzt auch ein bisschen damit los, dass der neue CDU-Parteivorsitzende Armin Laschet bereits jetzt, er muss liefern. Also der Laschet-Zug, er rollt nicht. Es ist ja auch kein Zug, es ist eher so ein Bobbycar oder ein Lobbycar, um im Bild zu bleiben. Und es ist egal, ob Partei oder Zahlung, schwarz kommt nicht so gut an beim Bürger. Und jetzt wird man sehen, wo die Reise hingeht. Ist es denn,
ja,
wurde die CDU abgestraft, Niki?
Ja, wobei es an der Regierungskonstellation in beiden Ländern ja jetzt nichts großartig ändern wird. Es bleibt dabei in Rheinland-Pfalz weiter die Ampel-Koalition und in
Baden-Württemberg. Da wird ja noch rumgerechnet und sondiert. Also es kann sein, dass Kretschmann, Wilfried Kretschmann, wir haben gewonnen im Ländle.
Aber das meinst du, ich glaube, die bleiben, also nobody likes change.
Ach so. Ja, naja, wir werden es sehen. Also Kretschmann hat auf jeden Fall, er kann es sich aussuchen. Und für die CDU sieht es jetzt natürlich nicht gut aus. Wurde gestern dann auch sehr stark diskutiert, ob die, ich zitiere, Maskenrafkes.
Diese Wörter Raffzahn und Rafkes und so.
Wahnsinn.
Hast du den Eindruck, dass das jetzt so ausschlaggebend war? Also dass das die Watsche jetzt war? Weil mein Eindruck war einfach, die Leute sind unzufrieden mit der Corona-Politik eher.
Ja.
Und das war jetzt der große Auslöser eher.
Genau. Also die Briefwahlbeteiligung war ja außergewöhnlich hoch. So, jetzt weiß man, die Briefwahl ist natürlich, die Messe ist schon vorher gelesen. Das heißt, eigentlich kann das keinen Ausschlag gegeben haben, weil die Leute sich schon vorher entschieden haben.
Bevor die Maskenaffäre
bevor die Maskenaffäre richtig einschlug. Aber vorher gab es natürlich schon reichlich Grund zur Unzufriedenheit auf Bundesebene. So.
Beziehungsweise Zufriedenheit mit den Gewinnerkandidaten, genau. Also Malu Dreyer und Kretschmann dann.
Genau, absolut. Genau, das muss man ja klar sagen. Also es ist natürlich auch eine Personenwahl gewesen bei Baden-Württemberg. Ganz klar, Kretschmann und Malu Dreyer ist eine hervorragende Landesmutter in Rheinland-Pfalz. Und für diese beiden Personen haben die Wähler sich dann in erster Linie entschieden. Aber klar, für die CDU ist das natürlich alarmierend, denn diese Partei steuert nun mal auch auf die Bundestagswahl zu. Die Partei entmerkelt sich langsam und Laschet seinerseits kann nicht nur nicht begeistern, sondern er erweckt bei vielen Leuten auch nicht den Eindruck, dass er eine Partei straff führen kann und auch im Zweifel strafend jetzt diese Partei auch einhegen kann. Ich finde diese ganze Maskenraffke-Nummer natürlich super, auch was die Sachen Ehrenerklärung angeht, weil ich schon auch ein bisschen den Eindruck habe, bei der Union ist es so, dass Leute wie Nüßlein und Löbel es einfach nur zu spät mitbekommen haben. Also das jetzt, oder viele in der Partei sagen, ja, aber das war doch immer okay. Also diese Bereicherung und alles, das, hey Leute, das war doch immer in Ordnung. Und jetzt plötzlich heißt es laut, nein, nein, Leute, jetzt ist aber mal Feierabend. Und die zwei haben es halt einfach nicht so richtig mitbekommen oder sich doof angestellt.
Es gibt ja auch diese Studien oder Veröffentlichungen, wo steht, dass einfach CDU, CSU die größten Lobbyarbeiter, ja, also die nebenbei was dazu verdienten sind von allen Parteien. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich glaube, die anderen machen es einfach schlauer, die anderen Parteien. Also ich bin jetzt gar nicht so, dass ich sage, oh, nur CDU, nur CSU, sondern ich glaube, die anderen machen es einfach.
Es ist jetzt nicht alleine der DNA der Union vorbehalten, wobei man natürlich klar sagen muss, Stichwort Spendenaffäre, das kann die Union traditionell
Gazprom
schon. Ja, okay. Ja, das kann die Union aber schon sehr, sehr gut. Ich glaube, da ist es dann, dass jetzt die Union besonders auffällt, hat natürlich auch viel mit Regierungsverantwortung zu tun. Und da möchte ich das gute alte Zitat von Udo Jürgens nochmal bemühen. Treue ist auch eine Frage von Chancen. So, ich denke, auch das spielt eine große Rolle.
Aber jetzt haben sie ja diese Ehrenerklärung alle unterschrieben und ich vertraue darauf. Und wenn sie jetzt noch auf die Bibel schwören, dann ist das Ding gelöst.
Jetzt ist alles gut, die Maskenaffäre, das muss abgehen. Apropos, ich fand es ja toll, also die SPD jubelt ja, weil klar, man würde jetzt gerne aus der Rheinland-Pfalz-Wahl ableiten, dass die SPD auf Bundesebene jetzt auch richtig durchstartet mit Olaf Scholz. Saskia Esken lässt sich auch zitieren, dies ist tatsächlich ein Auftakt nach Maß ins Superwahljahr 2021, jubelt Saskia Esken. Ich glaube, da hat sie aber die Wahl in Baden-Württemberg, in ihrem Stammland Baden-Württemberg, also jetzt wohlwollend mal übersehen, weil das wäre doch mal vielleicht für Saskia Esken auch mal ein Grund, sich in dieser Woche zu schämen. Saskia Esken schämt sich ja gerne öffentlich sehr häufig und das wäre doch jetzt zum Beispiel ein Anlass, auch mal sich dafür zu schämen, wenngleich man sagen muss, sicherlich die Union, ja, das ist nicht gut gelaufen, aber der Verlierer, der eigentliche Wahlverlierer ist natürlich die AfD mit ihrer grundsätzlichen destruktiven Politik des Abwartens mit dem Finger auf die Entscheider zeigen und zu sagen, guckt, wir haben es euch immer gesagt, dass die dieses kapitale Corona-Verkacken der Bundesregierung nicht nutzen kann und als Rattenfänger oder, um bei der Union zu bleiben, Rabattenfänger dann da zu stehen und zu sagen, ja schaut mal, das zeigt ja ganz eindeutig, dass die Leute diesen Sound auch nicht schätzen.
Da hast du recht, aber ich möchte trotzdem festhalten, 10% in Baden-Württemberg für die AfD, das ist immer noch eine Menge. Dass Nazis im Landtag sitzen, finde ich wirklich sehr beschämend und immer noch schlimm. Also
absolut,
man sollte sich nicht dran gewöhnen.
Nein, es ist jetzt nichts, es ist jetzt nichts, weswegen man die Korken knallen lassen würde. Wobei man sagen muss, es sind nicht mehr 10%, es sackt jetzt sukzessive ab, weil die Briefwahlen immer weiter ausgezählt werden. Das heißt, die sind jetzt langsam schon so steuern so langsam eher auf die 9% zu, weil die Briefwahlen natürlich langsam noch ausgezählt wird. Es ist so ein bisschen übrigens wie bei Trump, ne? Dass die AfD-Wähler halt ähnlich wie bei Trump direkt in die Wahllokale gehen und keine Briefwähler sind, was natürlich auch zeigt, dass sie so emotional sind, dass die höchstpersönlich irgendwo hinmarschieren und sei es ins Kapitol.
Lustig fand ich aber jetzt, wo du Trump erwähnst, wie toll ich es empfunden habe, dass die in Anführungsstrichen Verlierer den Wahlsiegern gratuliert haben, sehr offiziell, sehr würdevoll. Und dann dachte ich, guck mal, auf sowas habe ich früher nie geachtet, aber weil es bei Trump so bis heute nicht stattgefunden hat, empfinde ich das als Wohltat, wenn das passiert.
Ja, ich glaube, man, genau, weil man sich da doch in Deutschland darauf verständigt hat, dass man so nicht sein will. Und ein Wort vielleicht noch zu den Grünen auf Bundesebene. Ich glaube schon, dass das auch in diesem Fall schon noch ein Signal für die Bundesebene ist. Denn wenn die Grünen eines vor allen Dingen haben, abgesehen davon, dass sie ein sehr klares Wahlprogramm haben, das offensichtlich verfängt, ist es vor allen Dingen die Geschlossenheit. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Die Grünen sind mittlerweile nicht mehr dieser heterogene Haufen, sondern sind ganz klar organisiert, ganz klar geschlossen treten sie auf. Das hat die SPD natürlich nicht. Und die Union natürlich auch nicht. Und die Grünen profitieren auch extrem davon, dass man sich einfach sehr einig ist und diese Partei straff organisiert ist und Habeck und Baerbock das alles gut einhegen.
Das stimmt.
Gucken, wie lange das noch so bleibt.
Mein Highlight an der ganzen Berichterstattung war bei Bild TV.
Da wird es immer besonders abseitig.
Du weißt, ich liebe Paul Ronsheimer. Und er hat dann Olaf Scholz, der da im Studio war, mit Puppen von Politikern konfrontiert und hat da rumgewedelt damit. Und
mit was für Puppen denn? Welche denn? Söder, glaube ich, war dabei.
Söder und Laschet. Ja. Und soll ich den O-Ton einmal einspielen?
Bitte. Ich meine, der hat Ihnen mal ein schlumpfiges Grinsen unterstellt. Haben Sie heute auch schlumpfig gegrinst bei dem Ergebnis in Rheinland-Pfalz?
Das ist so gut, so einfach direkt den Politiker auf diese Schlumpfaussage von Söder auch nochmal. Ach, ich liebe Paul
Ronsheimer. Ich sehe, dass Ronsheimer demnächst komplett nochmal durchs Axel Springer Hochhaus geht mit anderen Puppen und Mitarbeiterinnen zeigt und sagt, zeig mir an der Puppe, wo er dich angefasst hat, der Reichelt. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema und da wollen wir auch gar nicht drauf eingehen.
Blattgold.
Niederlande. Polizei löst Corona-Demo in Den Haag auf. Das meldet die Tagesschau. Ein Tag vor der Parlamentswahl in den Niederlanden ist eine Demonstration gegen den Corona-Lockdown eskaliert. Weil sich die Teilnehmer weigerten, die Veranstaltung zu beenden, setzte die Polizei Wasserwerfer und Schlagstöcke ein. Ja, 2000 Teilnehmer waren bei dieser Corona-Demo. Es ist, wir wollen jetzt hier, also doch einen kausalen Zusammenhang können wir schon herstellen, denn es ist ja so, dass der Lockdown auch in den Niederlanden greift. Seit Mitte Oktober sind Geschäfte, Bars, Restaurants und Museen geschlossen. Zusätzlich gibt es eine nächtliche Ausgangssperre. Ähnlich wie in Deutschland ist die Situation insgesamt sehr nervös und angespannt. Und auch in Deutschland gab es am Wochenende ja einen Fall oder mehrere Fälle. In München sind auch ein paar Bekloppte zur irgendwie Polonaise Pandemiese irgendwie haben sich zusammengeschlossen. Und in Dresden war es ungleich heftiger. Da wurden dann auch wegen Corona-Leugner-Demos, da sind dann 12 Polizisten verletzt worden. Also die sind da teilweise sehr extrem auf Polizisten losgegangen, haben irgendwelche Barrieren durchbrochen, sodass man wirklich sagt, da darf die Polizei auch gerne mal von ihrem Gewaltmonopol Gebrauch machen. Ja, das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden gerade.
Ja, und langsam wird es aber auch Standard. Also es ist so Pegida reloaded irgendwie, ja.
Weil natürlich auch da wiederum die Querdenker-Demos und die Corona-Leugner sind natürlich dann auch ein bisschen das Ess der Gesellschaft, dass sich dann auf dieser Art dann Bahn bricht. Ich meine, die haben natürlich noch ganz andere Teilnehmer, die ja mit rumlaufen. Die Rechten sind natürlich auch immer dabei. Aber sie sind halt eben auch Ausprägung einer Gesamtsituation, die sich dann auch halt eben in Gewalt äußert.
Ja, und demonstrieren, völlig okay, seine Unzufriedenheit zu zeigen, einverstanden, aber dass es dann wirklich diese Bilder gibt, die dann natürlich auch um die Welt gehen, das ist dann,
absolut.
Ich empfinde es als peinlich.
Genau, ja, das ist ja das eine, wenn du vielleicht Unzufriedenheit mit den Lockdown- und Corona-Maßnahmen empfindest, aber die da zuvorderst mitmarschieren, die zeigen dann ganz nebenbei auch noch ihre Unzufriedenheit mit einer pluralistischen Gesellschaft, Demokratie und im erweiterten Sinne auch Identitätspolitik. Das will niemand haben und
Das hat mich überrascht.
Aufhebung der Reisewarnung, das meldet die Welt. Nicht gekannte Dynamik, hunderte Zusatzflüge nach Mallorca im Angebot. Urlaub auf Mallorca ist wieder ohne Quarantäne möglich. Die Flugbuchungen steigen sprunghaft an. Die Bundesregierung hat mit dem Aufheben der Reisewarnung eine Entwicklung angestoßen, die sie eigentlich gar nicht beabsichtigte. Ja, Überraschung. Die Leute haben natürlich sofort darauf reagiert. Ich gebe es ja ehrlich zu, als ich hörte Reisewarnung für Mallorca.
Wir haben schon gebucht.
Wir haben schon gebucht. Wir können es jetzt sagen, wir sind bereits dort. Es ist doch klar gewesen, was passiert, wenn die Reisewarnung aufgehoben wird, dass alle natürlich sagen, wer ist jetzt gerade eigentlich der Ministerpräsident des 17. Bundeslandes? Wie ist der so drauf? Das war doch klar, dass alle Leute dann natürlich dahin wollen. Gerade jetzt
Spanien,
auch über Ostern.
Aber Spanien auch wirklich interessant. Ich habe heute noch gelesen, Madrid ist jetzt echt die Pilgerstadt für Partywütige. weil viele Franzosen da jetzt auch ausweichen, um feiern zu gehen. Ach, was? Und das fand ich ganz spannend. Und auf CNN siehst du jetzt auch Bilder von Spring Break in Florida und so. Also in den USA ist auch richtig Partyalarm.
Ja, wobei in den USA, da kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen, da hat man allerdings auch Grund zu feiern, ganz im Gegensatz zu den Deutschen, die natürlich, klar, die wollen jetzt auch weg. So, das ist ja
Corona
alles auch,
ist jetzt vorbei.
Es ist ja auch menschlich und nachvollziehbar. Allerdings ist natürlich klar, was passiert, wenn die Deutschen jetzt natürlich alle dahin fliegen und wieder zurück oder so. Dann heißt es in diesem aber wirklich Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr, weil dann ist nämlich gleich wieder dicht. Wie es da übrigens auch auf den Balearen aussieht, weiß ich gar nicht, weil soweit ich das mitbekommen habe, sind dort ja die meisten Restaurants und Bars ja auch geschlossen. Also da geht ja auch nicht viel. Aber klar, Klima ist nach wie vor schön und sag mal so, am Strand jetzt irgendwie entlang zu spazieren, ist vielleicht auch schöner, als jetzt irgendwie in Herne nach Terminbuchung 20 Minuten einmal durch den Schuhladen zu gehen. Das ist ja alles menschlich und nachvollziehbar. Gleichwohl schlau ist es nicht.
Die unbequeme Meinung.
Kommt von Karl Lauterbach. Virusmutation trifft Jüngere. Lauterbach, alle Schulen wieder schließen. Das schreibt NTV. Die Infektionszahlen in Deutschland steigen und damit auch die Zweifel an der Öffnungsstrategie der Bundesregierung. Für SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach kommen vor allem die Schulöffnungen zu früh. Er appelliert, wieder einen Schritt zurückzumachen. Und viele stöhnen, wenn sie diese Meldung hören und sagen, da ist er wieder. Zitat Karl Lauterbach.
Also ich appelliere an die Länder, also alle Schulen bis Ostern wieder zu schließen, also auch die Grundschulen.
Ja, es ist aber so, dass Lauterbach in diesem Falle nicht nur fordert, dass die Schulen geschlossen werden, gerade wegen der britischen Mutante, die ja vor allen Dingen auch Jüngere befällt, was ja ein neuer Twist in der ganzen Geschichte ist. Er sagt aber auch, die erneute Schließung von Schulen könne nur abgewendet werden, wenn Schüler zweimal pro Woche mit Schnelltests auf das Coronavirus getestet wird. Das heißt, auch da wieder macht er einen konstruktiven Vorschlag, wie die ganze Situation zu lösen wäre.
Ja, ich fand diesen Text von Markus Feldenkirchen da auch ganz interessant, weil er auch sagte, Lauterbach sei bei uns so abgespeichert als Verneiner von allem und alles bitte zu. Aber tatsächlich schlägt er sehr viel vor, nur es wird nicht umgesetzt.
Genau.
Und da dann nochmal an die Regierung, dass sie es
absolut.
Das mit dem Testen, das bleibt eine Katastrophe.
Ja, total. Also Feldenkirchen, genau, er schreibt einen vielgelesenen Text, warum nicht Lauterbach? Und er schreibt da unter anderem, übersehen wird bei Lauterbach gern, dass er schlicht und einfach auf Zack ist. Dass er nicht nur Schließungen fordert, sondern ständig neue Vorschläge macht, um künftige Shutdowns zu vermeiden. Taka, taka, taka. Das unterscheidet ihn zum Beispiel von der Kanzlerin, vom amtierenden Bundesgesundheitsminister sowieso. Und Markus Feldenkirchen sagt halt, es wäre für uns alle wahrscheinlich besser, wäre Karl Lauterbach Bundesgesundheitsminister. Und ich glaube, mittlerweile würden ihm da auch, also sowohl Lauterbach als auch Feldenkirchen, nur die wenigsten widersprechen. Denn jemand, der da so engagiert und so sach- und fachkundig in den Themen ist, der kann uns derzeit mit Sicherheit helfen. Mhm. Andererseits hätte Lauterbach natürlich gar keine Zeit als Minister, weil er ist ja, ist ja Co-Host von Lanz. Nein, ach, ich mag ihn.
Das gibt's doch gar nicht.
BNO News meldet, breaking new figures show US reported record 2.1 million COVID-19 vaccinations on Saturday. Um das mal den nicht-englischsprachigen zu übersetzen. Hallo Mama. 3,2 Millionen Menschen wurden alleine an einem Samstag in den USA geimpft. Nur das mal zum Vergleich. In Deutschland wurden seit Dezember 6 Millionen geimpft.
Ich weiß nicht, in wie vielen Folgen wir diese Vergleiche noch aufstellen wollen. Lass uns einfach kurz und knapp festhalten. Die USA, Großbritannien, Gewinner,
absolut.
Wir, EU, die Verlierer.
Ja, total. Ich würde gerne nur noch nachliefern, dass Dr. Fauci auch zitiert wird, wir können eine Situation wie in Europa vermeiden. Das muss ich sagen, das ist das Allerletzte, dass die USA mit dem Finger auf uns zeigen in Sachen Corona-Management. Das haben wir doch schließlich, also, oder?
Entzauberte Scheinriesen.
In diesem Fall handelt es sich um Julian Reichelt, den Bild-Chefredakteur, also noch ist es ja irgendwie. Die Berliner Morgenpost schreibt: Compliance-Verfahren, interne Ermittlungen, Bildchef Julian Reichelt beurlaubt, überraschende Wende im Compliance-Verfahren gegen Bildchefredakteur Julian Reichelt. Er ist von seinen Aufgaben freigestellt worden. Ja, es ist ja so, dass intern ermittelt wird gegen Julian Reichelt. Wir haben hier auch schon darüber gesprochen, dass es halt die Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen in Ausübung seines Amtes gegeben haben soll. Freshfields, also eine Kanzlei, ermittelt intern. Und natürlich berichten dort auch diverse Medien über den Fall. Und was wir derzeit erleben, ist halt hochspekulativ. Es gibt auch keine wirklichen Zeugenaussagen. Es ist alles anonym. Und du merkst halt natürlich, dass so komplett sich die Hauptstadtjournalie alle, es ist so eine Art Spekulations-Olympia.
Und man kann von Julian Reichelt halten, was man will.
Ja, oh, das kann man. Ja.
Und trotzdem bin ich dafür, kann man diesen Prozess des Investigativen erstmal bitte nachgehen und dann, weil wie du sagst, es bleibt bis jetzt nur Spekulation und ich bin auch der Ansicht, es gibt ja diesen Satz, believe all women.
Ja.
Ich bin eher für hear all women out.
Ja.
Also so einfach ein fairer Prozess und bis dahin.
Ja, es ist halt interessant, weil diese ganze Geschichte, ich meine, auch wir machen ja keinen Hehl aus unserer Antipathie. Es ist aber trotzdem eine Geschichte, in der man natürlich gewisse journalistische Standards nicht reißen darf, nur weil es jetzt in Anführungsstrichen gegen den Bösen geht. Und das merkt man natürlich, klar, weil das Ganze ist natürlich mit einem gewissen Furor begleitet und einer großen Lust am Heimzahlen. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Und das, was wir gerade erleben, ist halt, ja, also ich meine, ein Mann, so unsympathisch er auch ist, darf völlig zu Recht natürlich auf die Unschuldsvermutung drängen, obwohl er Chefredakteur eines Blattes ist, das die Unschuldsvermutung als geschäftsschädigend betrachtet und das alles diskutiert auf einer sozialen Plattform, deren Teilnehmer die Unschuldsvermutung lustvoll ignorieren, ein ums andere Mal.
Und wir das natürlich ist das, was Teil, wir erleben. Und wir natürlich Teil natürlich. Einer Generation, die mit Netflix-Dokus Urteile fällt, Daumen hoch, Daumen runter, Gerichtsverhandlungen sind überbewertet. Ich merke einfach, also mein Bauchgefühl sagt das eine und will da natürlich auch mitmachen bei dem Spaß.
Ja.
Auf der anderen Seite, der Kopf und die Vernunft sagen einfach, warte.
Ja, warte. Warte einfach. Ich sag's ganz ehrlich, ich warte jetzt einfach ab, bis Kardinal Wölki am 17. seine Studie veröffentlicht und dann werden wir es ja sehen.
Ich will einfach, dass Paul Ronsheimer da Chefredakteur wird.
Um Gottes Willen.
Das gibt's doch gar nicht.
Unmoralisches Angebot. Pornoportal will Kultsponsor von Inter Mailand beerben. Das meldet der Express. Im Sommer ist Schluss. Nach 26 Jahren beendet Kultsponsor Pirelli sein Engagement als Trikotsponsor von Inter Mailand. Jetzt brachte sich ein Nachfolger in Stellung und das sorgt in Italien für reichlich Wirbel, denn es handelt sich um ein Porno-Unternehmen, Stripchat. Ja, hat Interesse und sie sollen laut englischen Medien angeblich 23 Millionen bieten. Das ist ziemlich gut. Wir wären bereit, 28 Millionen US-Dollar zu zahlen, um Trikotsponsor von Inter Mailand zu werden, teilte Max Bennett, Chef des Portals, mit. Zitat: Es gäbe eine große Schnittmenge zwischen unseren Fangruppen. Das wäre eine fantastische Gelegenheit für uns, wenn wir Teil einer der wertvollsten Sportmarken der Welt sein würden und gleichzeitig auf unser Produkt aufmerksam machen könnten. Ja, egal ob Porno- oder Trikotwerbung, am liebsten ohne Gummi.
Micky, du weißt, ich liebe unseren Neffen Fiete sehr. Ja. 10 Jahre alt. Ja. Er wünscht sich nur Trikots zu Weihnachten, Geburtstagen etc.
Ja.
Und ich sehne den Moment herbei, wenn er das Geschenkpäckchen aufmacht und dann auf dem Trikot einfach Pornhub oder irgendwie sowas steht und er damit in die Schule läuft.
Eine herrliche Vorstellung, oder? Ja, fantastisch. Ja, beim Fußball würden sie ihn natürlich sofort immer anspielen können, weil er ist der mit der roten Birne da rumläuft.
Ach komm, in Deutschland Wiesenhof und Kick.
Ja, es gab.
Finde ich sowas.
Ja, aber vor 30 Jahren hatte der FC Homburg mal den Trikotsponsor London Kondome. Da war was los. Ich glaube, sie mussten es sogar tatsächlich.
Ach komm.
Sie mussten das überkleben oder so, weil das also mit dem DFB nicht vereinbar war.
Aber so verpixelt in der heutigen Zeit.
Ja, Wahnsinn. Ja, irre. Ja, komplett wahnsinnig.
Was ist denn da schiefgelaufen?
T-Online meldet: Quarantäne im Elternhaus. Ralf Möller hat Corona.
Oh,
so fühlt er sich. Corona kann selbst diesen Gladiator in die Knie zwingen. natürlich Gladiator. Schauspieler Ralf Möller hat sich mit dem Virus infiziert. Nun verbringt er seine Quarantäne daheim bei seiner Mutter im Ruhrgebiet. Mm. Ja, er befindet sich in Quarantäne und lebt im Haus seiner Eltern, dem 92 Jahre alten Helmut und der 84-jährigen Ursula in Recklinghausen. Da stellt man sich natürlich schon ein bisschen die Frage, also du hast jetzt irgendwie Corona und das Einzige, was du machst, ist so den richtig Alten hinzugehen.
Das wäre jetzt meine Frage, weißt du, ob dein Papa Ralf ob die Eltern von...
Also meinem Papa geht's wohl einigermaßen, ja, Zitat, ich fühle mich aber gut, bin nur etwas heiser, Fieber habe ich nicht. So, und er ist in der oberen Etage, die Eltern sind ja in der unteren Etage, er hat wohl jetzt den Jonscher Vater, 92 Jahre alt geworden, und da hat er aber wohl nur ein Ständchen vom Balkon ausgesungen, also alles okay, ja, und die Eltern hier haben die Impfung bekommen. Ralf Möller ist ja jetzt derzeit Deutschlands vorderster Impflogistik-Kritiker. Und der hat ja letztens noch bei unserem lieben Freund Jörg Thaddeus war noch in der Sendung, hat noch gesagt, ich schau mich mal einladen hier, Anne Will, Maybrit Illner. Den mache ich Feuer unter mir hinterher hier. Aber die trauen sich nicht, die sollen sich stellen. Und Illner ist drauf reingefallen und hatte ihn dann wirklich in der Sendung zugeschaltet. Du hast auch richtig gemerkt, wie Maybrit Illner das zugesetzt hat, dass sie jetzt diesen Typen da interviewen muss, der natürlich, klar, er ist ja kein Virologe oder so. Und du hast richtig gemerkt, so eine blasierte Hauptstadtjournalistin muss jetzt Ralf Möller da in Recklinghausen befragen. Ich will mal was sagen hier. Und dann hat Ralf auch sein Buch vorne liegen gehabt. Erstmal machen, so gut platziert im Hintergrund, so ein Pop in seiner Wohnung. So ein Pop-Art-Bild von sich selber im Hintergrund und vorne dick sein Buch liegen, erstmal machen. Und das Erste, was er macht, weil er ist halt natürlich Hollywood, er kann sellen, steht doch in meinem Buch, ich geschrieben habe, erstmal machen. Und das ist hier in Deutschland, läuft schief, wir müssen erstmal machen. Bürokratie hier, Merkel.
Ich liebe ihn.
Pack die Impfe aus. Es ist wirklich.
Hast du Impfe gesagt?
Merkel, pack die Impfe aus. Ja, vom Gladiator zum Vaccinator. Ich zeig's euch, Leute. Es ist toll. Ja. Also, Ralf Möllers Eltern, Vater, Mutter geimpft. Oma Lore auch mit 95. Und es war aber nicht einfach. Schwerer Gang. Deutschland, deine Impflogistik, Impfzentrum in Deutschland. Ganz schwierige Kiste. Da muss also noch einiges am Pragmatismus walten. Wir wünschen Ralle alles Gute.
Alles Liebe.
Gute Besserung. Alles Liebe. Alles Gute.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Das eine, was sie schreiben, ist, Bohlen schaltet Anwalt ein. Also er will sich bei DSDS jetzt einklagen. Ich glaube, da geht es aber einfach nur darum, da will Bohlen wahrscheinlich wieder ein paar Euro rausholen. Da hat sie ihm noch so ein Auflösungshonorar zahlen.
Ich muss auch gucken, wo ich bleibe.
Anzeige ist raus.
Anzeige ist raus. Leute, Carina, hol mal hier den Anwalt.
Und natürlich Post von Wagner.
Yay.
Lieber Professor Dr. Karl Lauterbach, Sie sind der Lichtausmacher am Ende des Tunnels. Jetzt, wo wir uns alle auf Ostern freuen, knipsen Sie das Licht aus. Alle Lockerungen sollen so schnell wie möglich ausgesetzt werden. Sie sehen mehr Tote, mehr Infizierte, mehr Elend. Sie sind ein Prophet der Düsternis. Man hasst Sie deswegen. Schreckliche E-Mails bekommen Sie. Zähne einschlagen, Familie umbringen. Sie sind Arzt, Epidemiologe. Sie haben Harvard studiert. Sie sind doppelter Doktor. Immer wenn Lauterbach in den Talkshows auftaucht, dann kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Alles wird schlimmer. Wenn ich morgen noch einmal wach, wer ist dieser Lauterbach? Er ist ein Warner und ein Unglücksbote. Früher waren Vögel die Überbringer schlechter Nachrichten. Der Unglücksrabe zum Beispiel. Die Eule. Ich mag diesen hageren Mann. Er ist ein Warner. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Man sieht den Twist nicht kommen. Ne?
Das war aber wirklich ein Twist. Ja. Vor allem, weil er so als creepy Sixth Sense Jungen darstellt.
Ja. Und plötzlich, ich mag ihn.
I love you.
Den Vogel. Toll. Oh Mann, ey.
Also es ist irre.
Ja.
Und deshalb lieben wir ihn.
Ja, ja. So, Niki, wir müssen jetzt Schluss machen. In 5 Minuten ist Clubtanz. Hier in der Playa de... Also,
Magaluf.
Im Magaluf. Oh boy. Wir wünschen einen schönen Tag.
Bleibt gesund.
Bleibt gesund. Bis denn. Lieben Gruß aus Hamburg. Macht euch keine Sorge, Leute. Wir lassen euch nicht hier stehen. Ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken
Bettina Rust.
Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das
Welcome to my G-Spot.
Ist My G-Spot. Der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt.
Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein, habe ich noch nie jemandem erzählt.
Das erfordert auch viel Selbstbewusstsein und Kraft.
Desto öfter man darüber spricht, desto mehr merkt man so, ey, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das Erwachsenwerden habe ich mir ganz anders vorgestellt. Statt Antworten habe ich nur noch mehr Fragen.
Wann fängt Sex an?
Welchen Stellenwert haben Freunde?
Hast du schon mal einen Orgasmus?
Wie finde ich einen guten Umgang mit Social Media?
Hast du irgendwelche Tipps?
Wo ist der G-Punkt bei Frauen?
Und wo bei Männern?
Offene Beziehungen. Wie sehen sie aus und wie können sie funktionieren?
Also diese Verbindlichkeit, die man sich versucht zu geben mit der Monogamie, ist ja, dass die andere Person nicht geht. Und das Problem ist, wenn ein Mensch morgens aufwacht und nicht mehr will, dann kannst du das nicht ändern. Egal, ob ihr verheiratet seid oder nicht.
Wie passen Schönheits-OPs und Feminismus zusammen? Und müssen sie das überhaupt? Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin?
Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann, so, weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt.
Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter?
Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Holz in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so
Holz?
Bei Holz, so Klamottenholz.
Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist. Und alle willkommen sind. Jeden Mittwoch tauchen wir mit Leichtigkeit tiefer in Themen ein, die uns bewegen. G-Spot. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf.
Ich werde feucht, ich werde erregt am Körper und ich gehe dabei so wow, 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 wow.